Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die USA gleich damit begonnen haben, ihre letzten Truppen aus dem Norden Syriens zurückzuziehen. Gleich nach einem Telefongespräch von Donald Trump mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Der US-Präsident hat darin den Weg freigemacht für einen Einmarsch türkischer Truppen in das Kurdengebiet im Norden Syriens. Wir berichten aus der Region und auch aus den USA, wo sich Trump nun heftiger Kritik ausgesetzt sieht, weil er die Kurden verraten habe. Ansonsten gehen wir der Frage nach, ob die Bundesregierung das geplante Klimapaket verwässert. Und auch in Berlin haben Klimaaktivisten von der Bewegung Extinction Rebellion heute Straßen blockiert. Doch damit zu der Entscheidung von US-Präsident Trump, die noch verbliebenen amerikanischen Truppen aus den Kurdengebieten im Norden Syriens abzuziehen. Dort hatten die US-Soldaten nicht nur die kurdischen Milizen in ihrem Kampf gegen die Terroristen vom Islamischen Staat unterstützt, sondern auch als eine Art Schutzmacht für die syrischen Kurden gewirkt. Die fühlen sich jetzt im Stich gelassen, wie Christian Butkereit berichtet.
Ein Vertreter der syrischen demokratischen Kräfte SDF spricht von einem Dolchstoß in den Rücken. Amerika liefere die Kurden ans Messer der Türkei. Die amerikanische Entscheidung wurde gestern Abend nach einem Gespräch zwischen Trump und seinem türkischen Amtskollegen Erdogan bekannt. Eigentlich hatten die Türkei und die USA vereinbart, die Idee der Sicherheitszone gemeinsam umzusetzen. Doch Erdogan ging das nicht schnell genug. Er fühlte sich zunehmend hingehalten.
Diejenigen, die uns mit ständigen Versprechungen hingehalten haben, um zu vermeiden, dass wir gegen die Terroristen vorgehen, müssen wissen, wir sind jetzt am Ende aller Worte.
Am Ende aller Worte könnte nun der Anfang eines neuen Krieges stehen. Nach Angaben aus Washington haben die USA bereits zwei Beobachtungsposten nahe der nordsyrischen Grenzstadt Tel Abyad geräumt. Auf der anderen Seite der Grenze hat die türkische Armee am Wochenende Geschütze in Stellung gebracht. Wann es losgeht, ist nicht genau klar. Der türkische Militärexperte Gürsel Tokmakoğlu rechnet nicht sofort damit.
Diese Operation wird sicherlich nicht gleich heute oder morgen beginnen. Vielleicht wird es sogar noch eine Woche dauern, denn die US-Verbände müssen zunächst noch Personal und Gerätschaft abziehen.
Ziel der Operation mit dem Namen Quelle des Friedens soll die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone östlich des Euphrat sein, über 480 Kilometer bis zur irakischen Grenze. Erdogan möchte dort rund 1 Million syrische Flüchtlinge aus der Türkei und 1 weitere Million aus anderen Teilen Syriens ansiedeln. Außerdem geht es darum, die kurdischen Milizen von der Grenze zu vertreiben und damit einen Keil zwischen die Kurden in Syrien und der Türkei zu treiben. Bei den vorangegangenen Gesprächen über eine Sicherheitszone hatte sich die YPG zwar bereit erklärt, sich aus dem Grenzgebiet zur Türkei zurückzuziehen, allerdings traten an ihre Stelle lokale Milizen. Sie dürften der türkischen Armee erbitterten Widerstand leisten. Die USA machten klar, dass die Türkei damit auch zuständig sei für Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat, die in den vergangenen 2 Jahren gefangen genommen wurden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von gut 8.000 Kämpfern aus 54 Ländern. Die Vereinten Nationen riefen die Türkei dazu auf, das Völkerrecht zu wahren. Der Syrien-Beauftragte Panos Mumcis sagte, das Nothilfebüro der UN bereite sich sicherheitshalber auf neue Flüchtlingsbewegungen vor.
Wir wissen nicht genau, was passieren wird, aber wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Aus der Erfahrung wissen wir, dass es zu Vertreibungen kommen kann und wollen darauf vorbereitet sein.
Die EU warnte die Türkei vor einem Militäreinsatz in Syrien. Eine Sprecherin der Außenbeauftragten Mogherini sagte, jede weitere Auseinandersetzung werde das Leiden der Zivilbevölkerung verschlimmern und auch die aktuellen politischen Bemühungen für Frieden in Syrien gefährden.
Ein Bericht von Christian Butkereit, und es sei einfach an der Zeit, die amerikanischen Soldaten nach Hause zu holen, so begründet Trump seine Entscheidung. Andere, darunter auch die EU, sollten sich nun darum kümmern, wie das in Syrien weitergeht. Doch der Truppenabzug, dass Trump damit die Kurden im Stich lasse, sorgt auch für Empörung in den USA. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
US-Präsident Donald Trump war offensichtlich überrascht, wie heftig die Kritik am Rückzug der US-Soldaten aus Nordsyrien ausfiel, vor allem in seiner eigenen Partei. Der republikanische Senator Lindsey Graham sprach von einem sich anbahnenden Desaster. Gemeinsam mit demokratischen Außenpolitikern kündigte der Republikaner eine überparteiliche Resolution im Kongress an. Sollte die Türkei in Syrien angreifen, werde man Sanktionen gegen die Türkei verhängen und ihre NATO-Mitgliedschaft suspendieren. Taiwan. Angesichts der massiven Kritik wollte Trump dem Eindruck entgegenwirken, der US-Truppenrückzug lasse die Kurden im Norden Syriens im Stich. Wörtlich drohte Trump auf Twitter, wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen. Schon vor einem Jahr hatte Trump im Streit um einen US-Pastor Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Der Wert der türkischen Lira brach damals ein. Trump erwartet von der Türkei auch, dass sie sich um die 10.000 noch gefangenen IS-Kämpfer im Norden Syriens kümmert. Erneut kritisierte Trump, dass die europäischen Staaten nicht bereit sind, die aus ihren Ländern stammenden IS-Kämpfer in ihre Heimat zurückzubringen, um ihnen dort den Prozess zu machen. Am frühen Montagmorgen hatte Trump den Abzug der 1000 US-Soldaten verteidigt. Es sei an der Zeit, dass, so Trump wörtlich, wir uns aus diesen lächerlichen, endlosen Kriegen zurückziehen und unsere Soldaten nach Hause bringen. Die Terrormiliz IS sei zu 100% besiegt. Jetzt sei es an der Türkei, an Europa, Syrien, Iran, Irak, Russland und an den Kurden, die Situation zu lösen.
Die EU hat die Türkei heute vor den Folgen eines Einmarsches in den Norden Syriens gewarnt. Doch was bedeutet das? Darüber konnte ich am Abend mit dem Bundestagsabgeordneten Alexander Neu sprechen. Er ist Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss und ohnehin der Meinung, dass der Militäreinsatz der USA in Syrien ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Herr Neu, Sie haben das in der Vergangenheit immer wieder gefordert. Sind Sie denn jetzt froh, dass die US-Truppen jetzt aus Syrien abziehen?
Ja, also ich begrüße es sehr, dass die US-Truppen aus Syrien abziehen. Alle anderen internationalen Kräfte, die nicht eingeladen worden sind durch die syrische Regierung, müssen ebenfalls abziehen. Denn es ist ja gerade das Desaster, dass durch die Einmischung von außen die islamistischen Kräfte in Syrien, vor allem durch westliche Staaten, unterstützt worden sind. Hier haben wir jetzt das Dilemma, dass die US-Kräfte, die Kurden zumindest temporär beschützt haben, in Nordostsyrien abziehen und zugleich die Kurden Erdogan zum Fraß vorgeworfen werden. Das ist in der Tat ein Dilemma, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Also die USA haben auch eine ganz gute Rolle gespielt da.
Naja, also indirekt, wenn es darum geht, die Kurden zu schützen. Aber insgesamt haben sie auch eine desaströse Rolle gespielt, indem sie eben an der Zerlegung Syriens ihren Anteil haben, einen ganz gewaltigen Anteil, was eben den Krieg über viele, viele Jahre auch verlängert hat.
Was befürchten Sie jetzt für die Region?
Ich befürchte, dass wir ähnliche Bilder sehen werden wie im Falle Afrin vor anderthalb Jahren, als die türkische Armee dort eingefallen ist und mit dortigen islamistischen Kämpfern die dortigen Kurden vertrieben und getötet haben. Also in der Tat ethnische Säuberungen vor laufenden Kameras. Und die internationale Gemeinschaft wird ihr Bedauern ausdrücken, aber es nicht wirklich verhindern.
Aber die Türkei, die beruft sich ja auch auf das Recht zur Selbstverteidigung. Das kann man ihr ja auch nicht absprechen.
Naja, das Recht der Selbstverteidigung ist legitim, aber auf dem eigenen Territorium, nicht auf dem Territorium eines anderen Staates. Hier ist das Völkerrecht sehr eindeutig. Verteidigung bedeutet die Verteidigung des eigenen Staatsgebietes. Eine vorne Verteidigung, wie sie gelegentlich in der Politik argumentiert wird, gibt es völkerrechtlich nicht.
Aber im Gutachten, das Sie ja angefordert haben vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, ist das auch erwähnt. Also für einen vorübergehenden Einsatz ist das zulässig, um sich selbst zu verteidigen, wenn der Staat, von dem Angriffe ausgehen, in dem Fall ja Syrien, nicht in der Lage ist, da Angriffe zu verhindern.
Also der syrische Staat wäre mittlerweile in der Lage, entsprechende Angriffe zu verhindern, aber er wird ja daran gehindert. Übrigens auch von den US-Kräften, die östlich des Euphrates stationiert sind. Also das heißt, das Gewaltmonopol der syrischen Staaten wird durch externe Kräfte wie die USA oder die Türkei mit Blick auf Idlib geradezu unterminiert. Insofern zieht das Argument nicht, das angebracht worden ist, die sogenannte Unable-Unwilling-Doktrin. Selbst wenn sie völkerrechtlich in Ordnung wäre, ist sie aber hier bei der genauen Einzelfallprüfung nicht zutreffend.
Das heißt, Sie setzen wieder trotz Bürgerkriegs und trotz dieses Aufstands gegen Assad, Sie setzen auf das Regime Assad, mit dem sollte man dort wieder zusammenarbeiten?
Ich setze nicht auf irgendein Regime, sondern ich setze darauf, dass das internationale Recht eingehalten wird. Und man mag das Regime Assad mögen oder nicht, aber es ist, und das war auch das Ergebnis des Wissenschaftlichen Dienstes, es ist die legitime Regierung in Syrien. Und sie hat das Gewaltmonopol. Man muss mit ihr reden. Man kann nicht über den Kopf der syrischen Regierung hinweg entscheiden und das syrische Territorium wie ein Kuchen behandeln, an dem sich jeder in irgendeiner Weise bedienen kann, je nach eigenen Interessenlage. Das geht nicht. Auch Syrien hat eine legitime Sicherheitsinteressen und die müssen genauso berücksichtigt werden wie die legitimen Sicherheitsinteressen Israels, Iraks, Jordaniens oder eben auch der Türkei.
Und die Türkei glaubt eben nicht, dass Syrien dazu in der Lage ist. Sie hat diese Angriffe erlebt in der Vergangenheit, beruft sich darauf, dass sie da von der PKK angegriffen werde. Das sehen Sie nicht als legitim an, dieses Interesse?
Die Türkei hat einen handfesten Anteil daran, dass die syrische Regierung daran gehindert wird, das Gewaltmonopol in Syrien wieder zu erlangen. Insofern ist es eine reine Heuchelei, die von der Regierung Erdogan argumentiert wird. Nein, also das muss man in der Tat zurückweisen, ein solches Argument. Es lässt sich nicht sozusagen halten, so zu argumentieren vor dem Hintergrund, dass die Türkei eben in Syrien auch Terroristen und Al-Qaida-nahe Terroristen auch unterstützt, als sozusagen Verbündete der Türkei.
Wenn Sie sagen, die Türkei unterstützt diese Terroristen, was sollte jetzt mit diesen 8000 IS-Kämpfern passieren, die gefangen genommen wurden, die sich im Moment in der Obhut, in der Gefangenschaft der Kurden dort im Nordsyrien befinden? Was passiert dann? Was sollte mit denen passieren?
Na, da machen sich in der Tat die USA einen leichten Fuß, wenn sie sich zurückziehen und diese IS-Kämpfer nicht mitnehmen, zumindest diejenigen, die einen internationalen Status haben, also keine syrischen Staatsbürger sind. Ich glaube, das wird eine der schwierigsten Fragen werden in der Diplomatie, wie mit diesen Kämpfern umzugehen ist. Also sind es Foreign Fighters, sogenannte ausländische IS-Kämpfer, müssten sie eigentlich in ihre Heimatstaaten zurück.
Auch nach Deutschland.
Und dort vor Gericht gestellt werden. Auch nach Deutschland und dort strafrechtlich belangt werden. Es ist schwierig zu sagen, wir lassen die IS-Kämpfer dort, wo sie sind, soll die Region damit selber sehen, wie sie zurechtkommen. Das können sie nicht. Das können weder die Kurden, noch die syrische Regierung, noch vielleicht die türkische Regierung. Es muss in der Tat, die müssen in ihre Länder zurück und dort vor Gericht gestellt werden und entsprechend auch eine Strafe erhalten, so wie es das Strafrecht vorsieht.
Was sollte die Bundesregierung da jetzt tun?
Mit Blick auf den drohenden türkischen Einmarsch sollte die Bundesregierung ganz klar und deutlich sagen, dass sie dies als ein Völkerrechtsbruch betrachtet. Nicht wie in der Vergangenheit, mit Blick auf Afrin hat die Bundesregierung ja nach wie vor nicht klar gemacht, dass es sich um ein Völkerrechtsbruch handelt. Im Gegensatz zu den Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Endlich erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie Klartext spricht, die Türkei genauso verurteilt, wie sie auch andere Staaten verurteilt, die das internationale Recht brechen.
Aber was würde das ändern? Außenminister Maas gilt doch jetzt schon als wandelnde Plattitüde.
Das ist wohl richtig, aber hier wäre es vielleicht auch sinnvoll, dass die Kanzlerin sich klar artikuliert, also jenseits des Außenministers, der in der Tat als wenig relevant wahrgenommen wird. Also hier wäre ein hartes Wort der Minister, der Kanzlerin schon wichtig, um deutlich zu machen, dass Deutschland, auch die NATO-Verbündeten Türkei, diese Art von Völkerrechtsbrüche, wie alle Völkerrechtsbrüche, nicht weiter akzeptiert und die Türkei dringend davon abrät, in Nordsyrien weiter einzudrehen.
Die USA haben die EU und Deutschland auch gebeten, nach ihrem Truppenabzug da irgendwie einzuspringen und für die Sicherheit der Menschen dort, also auch für die der Kurden dort, zu sorgen. Kommt das für Sie in Frage?
Nein, es kommt aus vielen Gründen nicht in Frage. Abgesehen von der absoluten negativen Haltung der Linken zu Auslandseinsätzen ist hier auch nochmal der Fall, dass das die syrische Regierung selbst machen muss. Ich glaube, es wird an der Zeit für die Kurden in Syrien mit der Regierung in Damaskus einen Modus vivendi zu finden, also eine Art und Weise, wie wir miteinander zurechtkommen. Das sogenannte Verfassungskomitee ist vor wenigen Wochen gewissermaßen entstanden zu Syrien. Es wird an einer Verfassung, an einer neuen Verfassung gearbeitet. Da sollten die Kurden bei sein, sind sie im Moment nicht. Das ist ein großer Fehler. Sie müssen dabei sein und es muss überlegt werden, ob die Kurden im Norden einen besonderen Status innerhalb des syrischen Staates bekommen.
Alexander Neu, der Obmann der Partei Die Linke im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Und damit zu der Frage, ob die Bundesregierung das von der Großen Koalition so mühsam beschlossene Klimapaket doch noch aufweicht. Das jedenfalls hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Vorwürfe, die auch Bundeskanzlerin Merkel zurückweist. Man wolle die geplanten Maßnahmen nicht abschwächen. Theo Gers berichtet.
Die Regierung bleibt gelassen. Ungeachtet aller Proteste will das Kabinett noch diesen Mittwoch das Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Mit ihm wird festgelegt, wie das Ziel, bis 2030 55% weniger CO2 auszustoßen, erreicht wird. Kern des Gesetzes ist damit letztlich eine Tabelle, in der genau aufgelistet wird, wie der Verkehr, die Landwirtschaft oder der Gebäudesektor ihren CO2-Ausstoß Jahr für Jahr bis 2030 senken müssen. Dabei klingen die Vorwürfe nicht nur aller wichtigen Umweltverbände gegen dieses Gesetz dramatisch. Für sie ist das Ganze ein zahnloser Tiger. Das Langfristziel, Deutschland bis 2050 auf Klimaneutralität zu verpflichten, abgeschwächt, das Klimaziel 2040 ganz gestrichen und bei den Zielen bis 2030 ohne Biss, weil bis dahin viel CO2 noch zwischen einzelnen Sektoren hin und her geschoben werden könne, vor allem wenn etwa ein Sektor sein Einsparziel verfehlen sollte. Dazu ein beratender Klimarat, der im Grunde wenig zu melden habe. Deshalb verlangt auch Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, dass mehr Druck ins System gehöre.
Wir haben zwar die Ziele für 2030 drinstehen, es ist aber so, es gibt überhaupt keinen Sanktionsmechanismus mehr für die Ressorts, also beispielsweise den Bundesverkehrsminister, bei denen die Gefahr besteht, die Ziele nicht zu erreichen. Insofern wird es ausgehen wie das Hornberger Schießen. Das Bundesumweltministerium, das setzt Ziele und die anderen erreichen sie nicht. Der Verkehrsminister, die Landwirtschaftsministerin, der Energieminister.
Solche Vorwürfe wies die Kanzlerin energisch zurück. Es werde eine verlässliche Überwachung der einzelnen Sektoren im Klimaschutzgesetz geben, versicherte Angela Merkel. Tatsächlich sieht das Gesetz vor, dass ein Ministerium, dessen Sektor von den Klimazielen abweicht, innerhalb von 3 Monaten ein Sofortprogramm auflegen muss, damit die CO2-Minderung in den darauffolgenden Jahren erreicht wird. Allerdings kann dieser Druck zum Nachbessern gemildert werden, indem CO2-Minderungen angerechnet werden können, die in einem anderen Sektor erzielt wurden. Für die Umweltverbände ein Unding, für das Bundesumweltministerium hingegen nicht, so dessen Sprecher Nikolai Fichtner.
Dass wir Tauschmöglichkeiten zwischen einzelnen Sektoren anbieten, das wiederum nur sehr eingeschränkt gilt, nämlich zwischen Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft, das halten wir für richtig. Eben weil die technologischen Entwicklungen sich in den nächsten Jahren auch unterscheiden können und manches anders laufen kann als prognostiziert. Allerdings funktioniert ja auch das wiederum nur, wenn jemand einen Tauschpartner findet.
Genau so einen Verschiebebahnhof bei der CO2-Minderung zwischen den Sektoren lehnen die Umweltverbände aber ab. Wenn ein Sektor seine Ziele verfehle, müsse dies im jeweiligen Bereich ausgeglichen werden. Doch die Bundesregierung will sich hier Flexibilität erhalten, wobei selbst der Sprecher des Umweltministeriums darin kein Problem sieht, solange insgesamt an den Einsparzielen bis 2030 nicht gerüttelt werde. Und diese Ziele stünden ja weiter im Gesetz.
Der Kern sind jahresscharfe Klimaziele für jeden einzelnen Sektor von 2020 bis 2030. Die werden dazu führen, dass sich niemand mehr davon stehlen kann beim Klimaschutz.
All das will die Regierung am Mittwoch auf den Weg bringen. Allerdings ist die Abstimmung unter den Ministerien noch im Gange. Deshalb könnte der umstrittene Entwurf für das Klimaschutzgesetz auch erst nächste Woche fertig werden, bevor dann im Bundestag die nächste Runde der intensiven Diskussionen beginnt.
Viel weitergehende Ziele verfolgen die Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion. Die Bewegung, die man in etwa mit Aufstand gegen das Aussterben übersetzen kann, verlangt, die von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen schon in den nächsten Jahren auf netto null abzusenken. Die Umweltschützer wollen mit Blockaden in rund 60 Städten eine Woche lang den Verkehr lahmlegen oder empfindlich stören. Darunter auch in Berlin, wo der Protest heute angelaufen ist. Aus der Hauptstadt Anja Nils.
Der große Stern rund um die Siegessäule ist weiterhin für den Autoverkehr gesperrt. Mit Musik, Campingstühlen, Schlafsäcken und Isomatten mitten auf der Straße blockieren über 1000 Aktivisten von Extinction Rebellion seit heute Morgen hier den Verkehr. Mit dabei sind Menschen aller Altersklassen und aller sozialen Schichten. Verhandlungen mit der Polizei, wenigstens einen Teil des Kreisverkehrs wieder für Autos freizugeben, sind vorerst gescheitert. Dafür wird die Blockade des Potsdamer Platzes voraussichtlich in Kürze aufgelöst, so die Polizei. Mehrere hundert Menschen haben sich hier mit Sesseln, Couchgarnituren und Topfpflanzen versammelt, um Gespräche über den Klimawandel zu führen. Im Gegensatz zu Fridays for Future wolle man mit direkten Aktionen radikaler protestieren als lediglich durch Demonstrationen.
Ziviler Ungehorsam. Also ich habe schon beim Castor-Blockaden mitgemacht und Anti-Atom-Bewegung hat ja viel erreicht. Wenn es die nie gegeben hätte, würde es viel mehr Atomkraftwerke geben.
Ja, die Zeit fürs Marschieren und Händchen halten ist vorbei. Wir haben keine Zeit mehr, jetzt muss gehandelt werden und Druck gemacht werden. Und heute machen wir hier Druck. Und morgen hoffentlich auch. Und bis sich was ändert.
Extinction Rebellion fordert deshalb, dass die Bundesregierung den Klimanotstand ausruft und die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf null senkt. Außerdem sollen die Linke in den Landesregierungen Vorzeigemodelle für den Klimaschutz erarbeiten. Das Klimapäckchen, das die Bundesregierung geschnürt habe, sei inakzeptabel, sagt die als Flüchtlingsretterin bekannt gewordene Carola Rakete.
Seit über 40 Jahren ist bekannt, dass wir auf eine ökologische Krise zusteuern. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen um 60% angestiegen. Ich war 2011 das erste Mal am Nordpol auf dem Forschungseisbrecher Polarstern, habe da gesehen, wie katastrophal die Auswirkungen sind. Und diese Art der Klimaerwärmung bedeutet wirklich, dass die Menschheit auf eine existenzielle Krise zusteuert. Und dem müssen wir uns als Zivilgesellschaft jetzt deutlich entgegenstellen.
In Berlin gab es durch die Straßenblockaden keine nennenswerten Staus. Auch politisch reagierte man in Berlin entspannt. Innensenator Andreas Geisel hatte ein Vorgehen mit Augenmaß angekündigt. Energischer wollte man nur vorgehen, wenn Gewalt angewendet werde oder kritische Infrastrukturen wie der Flughafen betroffen seien. Das war allerdings bis jetzt nicht der Fall. Auch Festnahmen gab es bisher nicht, obwohl die Aktivisten von Extinction Rebellion verkündet hatten, dass sie zur Durchsetzung ihrer Ziele durchaus auch bereit seien, sich von der Polizei festnehmen zu lassen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in 60 anderen Städten weltweit sollten heute vor allem Straßen blockiert werden. In London hat die Polizei mindestens 135 Demonstranten festgenommen. Die Aktivisten hatten etliche Straßen und auch mehrere Themsebrücken in der britischen Hauptstadt blockiert. In Berlin sollen die Proteste und die Aktionen noch mindestens eine Woche fortgesetzt werden. Noch bis zum 13. Oktober gibt es auf der Wiese neben dem Kanzleramt ein Protestcamp mit hunderten Zelten und Infoständen und zur Zeit rund 1000 Bewohnern.
23:30 Uhr, 11:30, Sie hören den Deutschlandfunk und jetzt unsere Kurzberichte, die wir einmal mehr mit einem Schiffsunglück im Mittelmeer beginnen, bei dem vor der italienischen Insel Lampedusa wieder zahlreiche Menschen ertrunken sind. Jörg Seiselberg.
Die Zahl der Opfer könnte auf über 30 Menschen steigen. Es wäre das größte Unglück in italienischen Küstengewässern in diesem Jahr. 13 Leichen haben die italienische Küstenwache und die Finanzpolizei mittlerweile geborgen. Circa 20 Menschen werden noch vermisst. Darunter sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration 2 Kinder und 2 Schwangere. Die Hoffnung, die Vermissten noch lebend zu finden, sinkt. Das Boot mit insgesamt rund 50 Migranten und Flüchtlingen an Bord war bereits vergangene Nacht gekentert. Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA kam es zu dem Unglück, als sich Schiffe der italienischen Küstenwache und der Finanzpolizei näherten. Offensichtlich ist ein Großteil der Menschen an Bord in Hoffnung auf Rettung auf eine Seite des Bootes gegangen und hat dadurch das Kentern verursacht, in Zusammenspiel mit dem zur Zeit des Unglücks relativ hohen Wellengang. Das Boot ist nach Angaben von Überlebenden aus Tunesien abgefahren. An Bord sind nach italienischen Medienangaben vor allem Tunesier und Westafrikaner gewesen. Die Mehrzahl der in Italien anlandenden Boote mit Migranten und Flüchtlingen kommt seit einigen Monaten nicht mehr aus Libyen, sondern aus Tunesien.
Vor einer Woche haben Sebastian Kurz und seine ÖVP die vorgezogenen Wahlen zum österreichischen Nationalrat überraschend klar gewonnen. Jetzt hat Präsident Van der Bellen den Ex-Kanzler mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Aus Wien, Clemens Fehrenkotte.
Sein Ziel in den bevorstehenden Sondierungsgesprächen mit allen Parteien sei es, eine handlungsfähige und stabile Regierung zu bilden, betonte der Vorsitzende der Volkspartei Sebastian Kurz. Dabei seien für ihn die Themenfelder Wirtschafts- und Finanzpolitik, Migration, Rentenpolitik und Umweltschutz von zentraler Bedeutung. Kurz unterstrich, dass er auch künftig den so wörtlich entschlossenen Weg gegen illegale Migration in Österreich und in der Europäischen Union fortsetzen wolle. Zudem erklärte der ÖVP-Chef, Österreich müsse weitere Anstrengungen gegen den globalen Klimawandel unternehmen.
Wir wollen hier mit dem Modell der ökosozialen Marktwirtschaft beweisen, dass es möglich ist, Mensch, Natur und auch Wirtschaft in Einklang zu bringen und respektvoll mit unserer Schöpfung umzugehen.
Er wolle Österreich in dieser Hinsicht zukunftsfit machen. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Vorsitzenden der Volkspartei den formalen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Dabei appellierte der Bundespräsident an alle Parteien, die Interessen des ganzen Landes in den Vordergrund zu stellen. Im Finden von Lösungen sind wir gut in Österreich, betonte Van der Bellen. Klimaschutz sei keine österreichische Angelegenheit, das Thema werde auf der Tagesordnung bleiben. Insgesamt wird mit recht langwierigen Sondierungs- und später mit Koalitionsgesprächen gerechnet. In Österreichs Medien wird seit den Wahlerfolgen der Volkspartei und der Grünen mit einer möglichen türkis-grünen Regierung gerechnet. Sebastian Kurz sagte zum Abschluss des gemeinsamen Auftritts mit dem Bundespräsidenten wörtlich: Auf uns kommen intensive Wochen und Monate zu.
Im Kosovo zeichnen sich nach der Parlamentswahl gestern ein Machtwechsel ab. Andrea Beer.
Die Briefwahlstimmen der Auslandskosovaren fehlen noch. Doch nach Angaben der staatlichen Wahlkommission in Pristina haben die bisherigen Oppositionsparteien klar gewonnen. Die größte bisher mitregierende Partei, PDK, geht nach 12 Jahren Regierungsbeteiligung in die Opposition. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt Wetwen Dossje mit knapp 26% hauchdünn vor der demokratischen Liga LDK und Wetwen Dossje-Chef Albin Kurti könnte kosovarischer Regierungschef werden. Der 44-Jährige sagte nach der Wahl in Pristina, nach Kosovo-Krieg und Unabhängigkeit sei eine dritte Zäsur im Land nötig. Kurti sieht den Kosovo als von ehemaligen OCK-Funktionären und Oligarchen gekaperten Staat. Er kündigte grundlegende Reformen in Justiz und Bildung an und will organisierte Kriminalität und Korruption bekämpfen. An seiner Idee von Großalbanien hält Albin Kurti nicht mehr fest. Doch im Streit mit Serbien um die Anerkennung des Kosovo wäre Kurti voraussichtlich ein harter Verhandlungspartner. Er ist strikt gegen einen Gebietstausch mit Belgrad und auch die umstrittenen Strafzölle auf serbische Waren würde Kurti nur unter bestimmten Bedingungen abschaffen. 10 der 120 Mandate im Parlament sind für die rund 130.000 Kosovo-Serben reserviert. Alle 10 gewann wie erwartet die serbische Liste, die völlig von Belgrad abhängt.
Wegen eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens steht Donald Trump schon unter Druck und jetzt hat der US-Präsident im Streit um die Herausgabe seiner Steuererklärungen auch noch eine juristische Niederlage erlitten. Peter Mücke.
Die Anwälte des US-Präsidenten hatten argumentiert, dass ihr Mandant bis zum Ende seiner Amtszeit der Immunität unterliegt, also nicht gegen ihn ermittelt werden darf. Das gelte auch für Unternehmen, an denen er oder Familienmitglieder beteiligt sind. Der zuständige Richter in New York sieht darin aber einen Widerspruch gegen die Regierungsvorschriften und verfassungsmäßigen Werte der Nation. Eine so weitreichende und grenzenlose Immunität führe dazu, dass der Präsident und seine Familie de facto über dem Gesetz stehe, heißt es in der 75-seitigen Urteilsbegründung. Damit müsste Trump nun seine Steuerunterlagen seit 2011 der New Yorker Staatsanwaltschaft aushändigen. Sie erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse über mögliche Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen, mit denen Trump ein Verhältnis gehabt haben soll. Heikel wäre das vor allem, wenn das Geld aus Wahlkampftöpfen stammen würde. Trump legte umgehend Beschwerde gegen die Gerichtsentscheidung ein. Der US-Präsident versucht darüber hinaus auch, die Deutsche Bank daran zu hindern, Unterlagen zu seinen Finanzverhältnissen auszuhändigen, die nach Angaben des Instituts auch Steuererklärungen beinhalten. Mehrere Kongressausschüsse fordern Einblick in die Dokumente. Im August gab es in dem Fall eine mündliche Anhörung vor dem Bundesberufungsgericht in Manhattan. Eine Entscheidung steht noch aus.
Als CDU-Vorsitzende leidet Annegret Kramp-Karrenbauer unter schlechten Umfragewerten. Jetzt ist sie als Verteidigungsministerin im afrikanischen Mali unterwegs. Cecilia Reible.
Der Zustand und die Fähigkeiten der malischen Armee seien über die Jahre besser geworden, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie wolle daher für eine Verlängerung des Mandats werben. Man müsse auch bedenken, was ein Rückzug der internationalen Kräfte für die Sicherheit der gesamten Region bedeuten würde. Denn insgesamt habe sich die Sicherheitslage verschlechtert.
Mali ist die große Drehscheibe in dieser Region, wenn es um die Ströme geht, sowohl was Migration, was organisierte Kriminalität anbelangt, aber eben auch was Terrorismus anbelangt.
Es gebe starke terroristische Kräfte und ethnische Konflikte. Die Ministerin sprach sich dafür aus, die verschiedenen Einsätze in Westafrika zu analysieren. Anschließend müsse man bewerten, in welcher Weise sie fortgeführt werden sollen oder ob etwas verändert werden müsse. Die Bundeswehr ist in Mali an der Ausbildungsmission EUTM sowie am UN-Einsatz MINUSMA beteiligt.
Und damit zu den Finanzmärkten, zur Frankfurter Börse. Dort hat der DAX heute wieder etwas fester geschlossen, wie Claudia Werle berichtet.
Eine Einigung in Sachen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, ein Brexit-Abkommen? Schön wäre es, meinen Händler im Frankfurter Börsensaal, denn beides hat bereits tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Die jüngsten Konjunkturdaten aus Deutschland zeigen auch deutlich, in vielen Branchen sind die Auftragseingänge rückläufig, was darauf hindeutet, dass die kommenden Monate nicht einfacher werden dürften. Viele Automobilzulieferer klagen schon jetzt, nicht nur, weil sich die gesamte Autobranche im Umbruch befindet, sondern auch, weil ihr Geschäft als sehr konjunkturabhängig gilt. Aktien von Continental denn auch 1% im Minus. Auch die Papiere der Deutschen Post werden verkauft. Das Minus bei Osram hat ganz andere Gründe. Osram stand nämlich kurz davor, übernommen zu werden. Der österreichische Sensorhersteller AMS hatte Interesse, konnte mit seinem Angebot aber nicht ausreichend viele Anleger überzeugen. Osram bleibt nun eigenständig, vorerst zumindest. Ob das auch auf längere Sicht hin so bleiben wird, ist ungewiss. Im Lauf des Tages hat sich der DAX von seinem Tagestief erholen können, beendet den Handel mehr als ein halbes Prozent im Plus bei 12.097 Punkten. Gefragt vor allem die Papiere von Bayer, nachdem in den USA ein Prozess in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat vertagt worden ist. Ein Indiz dafür, dass der Bayer-Konzern und die Anwälte der Kläger auf einen Vergleich zusteuern und dabei scheinbar auch vorankommen. Hier an der Börse wird das als ein positives Signal gesehen, denn Bayer sieht sich in dieser Sache mit einer Vielzahl von Klagen konfrontiert.
Ein Bericht von Claudia Wehrle. Gewinne also in Frankfurt, an der Wall Street dagegen hat der Dow Jones Index nachgegeben. 0,4% auf 26.478 Punkte. Der technologielastige Nasdaq verlor ebenfalls 0,3% auf jetzt 7.956 Punkte. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag, 23:40 Uhr. Gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel hatte Horst Seehofer heftig gewettert. Mittlerweile gibt sich der Bundesinnenminister allerdings geläutert. Bei seinen EU-Kollegen will er morgen sogar für eine Übergangslösung zur Seenotrettung werben. Zusammen mit den Innenministern aus Frankreich, Italien und Malta hat er ja kürzlich eine Grundsatzeinigung für die Verteilung aus Seenot geretteter Migranten erzielt. Seehofers Pläne gehen allerdings vielen in seinem eigenen politischen Lager wesentlich zu weit. Gudula Geuter berichtet.
Jeden vierten von privaten Seenotrettungsschiffen übernommenen wollte Deutschland aufnehmen. Mit diesem Plan war Horst Seehofer vor gut zwei Wochen nach Malta gereist. Statt fester Quoten folgte dort eine allgemeine Vereinbarung zwischen Frankreich, Deutschland, Italien und Malta. Der sollten sich, so der Plan, weitere Staaten anschließen. Und zwar möglichst beim morgigen Treffen der Justiz- und Innenminister in Luxemburg. In etwa dann sollte der Plan auch in Kraft treten, und zwar mit festen Quoten. So hatte es der Bundesinnenminister in den Blick genommen.
Wann wir halt gemeinsam das in Kraft setzen, das dürfte um diesen Zeitpunkt sein.
Das ist jetzt wohl vom Tisch. Seehofers Sprecher Steve Alter dämpfte in der Regierungspressekonferenz die Erwartungen.
Ich will darauf hinweisen, dass das Thema Seenotrettung und Mechanismus kein formeller Punkt auf der Tagesordnung ist. Das heißt, es wird Gegenstand des Mittagessens sein, wo die Pläne vorgestellt werden, wo der Bundesinnenminister gemeinsam mit seinen Kollegen dafür wirbt, dass man sich hier annähert. Aber es ist schon rein vom Verfahren her so, dass wir dazu morgen keine Beschlüsse haben können.
Offenbar haben sich bisher noch nicht ausreichend weitere Staaten bereit gefunden, trotz des Optimismus, den Seehofer noch auf Malta gezeigt hatte.
Ich habe eine ganze Reihe von Ländern im Blick, die mit Sicherheit mitmachen werden.
Er hoffte auf 12 bis 14 Staaten. Sein Staatssekretär Stefan Mayer zählte im Deutschlandfunk einige auf.
Es hat in der Vergangenheit ja schon Portugal eigentlich stets mitgemacht bei der Aufnahme von Bootsflüchtlingen. Ich bin auch der Meinung, dass Länder wie Irland, wie Luxemburg, jetzt auch jüngst wie Kroatien durchaus zu gewinnen sein werden.
Dazu ist es nun nicht gekommen. So soll sich Luxemburg, so betont eine Sprecherin des Landes gegenüber AFP, nur offen zeigen, wenn man auf eine Quote verzichte. Die allerdings wäre der Schlüssel einer solchen neuen Vereinbarung. Denn im jeweils konkreten Fall und nach längeren Verhandlungen haben sich auch bisher für die insgesamt wenigen 100 geretteten aufnahmewillige Länder gefunden. Nur konnten die Boote so lange nicht anlanden. Es liege in der Natur der Sache, dass die Innenminister untereinander nun erst einmal sprechen und die gegenseitigen Interessen abklären müssten, betonte nun der Ministeriumssprecher.
Es geht darum, zu werben und Unterstützung zu finden. Und das kann man nicht dadurch erreichen, dass man sozusagen den Druck so weit erhöht, dass man sich morgen entscheiden muss zwischen Ja oder Nein.
Wie es weitergehen kann, ob etwa die im Rat versammelten Regierungschefs später ohne das Votum der Fachminister entscheiden könnten, ist offen. Sonst wäre eine baldige Lösung nicht absehbar. Die ist in Deutschland nach wie vor umstritten. Von den Grünen kommt grundsätzlich Lob für die Initiative. Die Unionsbundestagsfraktion ist gespalten. Während sich Fraktionschef Ralf Brinkhaus skeptisch zeigt und sein Vize Thorsten Frey betont, Deutschland sei nicht gut beraten, dauerhaft eine Quote X einer unbekannten Zahl aufzunehmen, befürworten andere den Plan, darunter der in Migrationsfragen an sich strenge Armin Schuster. Der hofft im Zuge einer möglichen Einigung auf Bewegung in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen und Migranten weit über die Seenotrettung hinaus. In ähnlicher Weise äußert sich heute auch der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Fehlt eben nur noch die Einigung.
Die Parlamentswahl in Portugal hat auf den ersten Blick ein erstaunliches Ergebnis gebracht. Wahlsieger sind die linken Parteien, allen voran die anderswo so heftig gebeutelten Sozialdemokraten. Das heißt in Lissabon die Sozialisten von Ministerpräsident Costa, die eine sozialdemokratische Politik machen. Sie haben die meisten Stimmen geholt und werden wieder die Regierung anführen. Das sei schon abzusehen, berichtet Marc Dugge.
Es ist der Sieg, den alle erwartet hatten, auch wenn er etwas kleiner ausfällt, als Costa gehofft haben dürfte. Die Portugiesen mögen Geringonça. Sie wollen, dass die politische Lage so bleibt, mit einer gestärkten sozialistischen Partei. Das Wort Geringonça heißt so viel wie schräges Konstrukt. Und so kann man den portugiesischen Weg wirklich bezeichnen. Costa hat in den vergangenen 4 Jahren eine Minderheitsregierung geführt, toleriert von den linksextremen Parteien Linksblock und den Kommunisten. Das sind für keinen Regierenden bequeme Partner, erst recht nicht in Zeiten des Spardrucks. Und doch hat es Costa mit viel Geschick geschafft, sich ihrer Unterstützung sicher zu sein, obwohl er weiterhin auf Haushaltsdisziplin gesetzt hat. Die Konservativen hatten stets vor einem drohenden Wirtschaftschaos gewarnt, wenn die Linke den Ton angibt. Das ist nicht passiert, im Gegenteil. Die Wirtschaftsdaten sind gut, das Wachstum ordentlich, von der immer noch hohen Verschuldung mal abgesehen. Entsprechend stark hat die konservative Partei PSD verloren. Bisher hatte sie mehr als 100 Parlamentssitze, jetzt sind es nur noch 74. Costa weiß allerdings, dass Portugal auf den internationalen Finanzmärkten weiter Vertrauen gut machen muss. Daher in der Nacht auch der Appell: Stabilität politische ist essentiell. Politische Stabilität ist wichtig für Portugals internationale Glaubwürdigkeit. Ein gestärktes Vertrauen sorgt für Investitionen, die Wachstum und mehr und bessere Jobs mit sich bringen. Die Sozialisten werden ihre Pflicht wahrnehmen, stabile Lösungen für die nächste Wahlperiode zustande zu bekommen. Wie stabil diese Lösungen tatsächlich sein werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Costa will weiterhin eine Minderheitsregierung führen. Der Linksblock sei weiterhin bereit dazu, so Parteichefin Catarina Martins.
O Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade.
Der Linksblock wurde nach den Konservativen wieder die drittstärkste Kraft, hat aber an Stimmen verloren. Das gilt erst recht für die kommunistische Partei, deren Sitze um mehr als ein Drittel geschrumpft sind. Die Linksparteien müssen sich also stärker als bisher profilieren. Wirtschaftsprofessor João Duque aus Lissabon glaubt daher nicht, dass die Geringonça, das Modell der tolerierten Minderheitsregierung mit den Linken, weiterhin so gut funktionieren würde. Die Zeiten stünden vielmehr auf Konflikt. Die Kommunisten müssen auf starke Opposition schalten. Denn wenn sie die Regierung unterstützen, werden sie wohl von der politischen Landkarte verschwinden. Die extreme Linke wird auf ihre Bedingungen pochen und sie werden hart sein. Alle wissen, wenn Costa nicht liefert, könnte auch sein Stern schnell wieder sinken. Aber daran will heute bei den Sozialisten noch keiner denken.
Mehr als 100 Tote soll es bislang bei den Protesten im Irak gegeben haben. Befürchtet wird sogar, dass einige 100 Menschen ihr Leben verloren haben bei den Demonstrationen gegen soziale Ungerechtigkeit und Korruption. Die Regierung in Bagdad bestreitet jegliche Schuld, doch beim Militär klingt das schon etwas anders, wie Carsten Kühntop informiert.
Man habe alles getan, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, so Generalmajor Saad Mahan, Sprecher des Ministeriums vor der Presse in Bagdad. Es gab keine Zusammenstöße oder Konfrontationen zwischen den Sicherheitskräften und den brüderlichen Protestlern. Aber es gab bösartige Hände, die Menschen ins Visier nahmen, Angehörige der Sicherheitskräfte und Protestler gleichermaßen. Wem diese bösartigen Hände gehören, sagte Mahan nicht, es laufe eine Untersuchung. Das irakische Militär hingegen räumte unterdessen ein, dass es eine übermäßige Gewaltanwendung gegeben habe. Diejenigen, die diese, so wörtlich, falschen Handlungen begangen hätten, würden zur Verantwortung gezogen. Zudem habe der Ministerpräsident alle Truppen dazu aufgerufen, sich während der Proteste an die Einsatzregeln zu halten. Die Tatsache, dass Sicherheitskräfte bereits zu Beginn der Protestwelle das Feuer eröffnet und scharf auf die Demonstranten geschossen hatten, hatte nur noch mehr Menschen wütend gemacht und auf die Straßen getrieben. Die halboffizielle Hohe Kommission für Menschenrechte kritisierte die Polizeitaktik scharf und erklärte, für den Einsatz scharfer Munition gegen friedliche Demonstranten gebe es keine Rechtfertigung. Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Beginn der Protestwelle am Dienstag 104 Menschen getötet, 8 davon waren Polizisten. Mehr als 6.100 Menschen seien verletzt worden. 51 öffentliche Gebäude und 8 Parteibüros seien in Flammen aufgegangen. Das Internet ist in weiten Teilen des Irak weiterhin abgeschaltet. Damit will die Regierung verhindern, dass sich Demonstranten über soziale Netzwerke mobilisieren. Der Sprecher des Innenministeriums rechtfertigte diese Maßnahme. Was das Internet angeht, gibt es Vorteile und Nachteile einer Abschaltung. Aber die Vorteile überwiegen. Und das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Seelen unserer Söhne schützen, dass wir privaten und öffentlichen Besitz schützen. Es ist befristet und geschieht nur aus diesem Grund. Bei einer Krisensitzung hatte die Regierung am Wochenende ein Maßnahmenpaket beschlossen, um das Volk zu besänftigen. Auf der Liste von insgesamt 17 Vorhaben stehen unter anderem mehr sozialer Wohnungsbau, mehr Geld- und Trainingsprogramme für Arbeitslose und Mikrokredite, vor allem für junge Leute. Den Hinterbliebenen derer, die während der Proteste getötet wurden, verspricht die Regierung die gleichen Zuwendungen, die sonst nur Angehörige gefallener Soldaten bekommen. Wenige Stunden nach Veröffentlichung des Pakets gingen dennoch erneut Menschen auf die Straße, in Bagdad, in Diwaniya und in Najaf. Diese Proteste waren vereinzelt und vergleichsweise klein, allerdings fielen erneut Schüsse, es gab weitere Tote.
Wie messen Zellen den Sauerstoffgehalt im Körper und wie reagieren sie dann darauf? Für solche Forschungen und Erkenntnisse haben heute 3 Zellforscher den Medizin-Nobelpreis erhalten, 2 aus den USA und 1 aus Großbritannien. Ihre Erfahrungen können für Therapien gegen Krebs, gegen Schlaganfälle und Blutarmut genutzt werden, heißt es. Carsten Schmiester mit den Einzelheiten.
Thomas Perlmann ist Vorsitzender der Nobelkommission und Wissenschaftler am angesehenen Stockholmer Karolinska-Institut, das den oder die Träger des Medizin-Nobelpreises bestimmt. Er hatte heute die Ehre, die Stockholmer Nobelwoche zu eröffnen. Die Nobelversammlung am Karolinska-Institut hat beschlossen, dass der Nobelpreis in Physiologie bzw. Medizin 2019 zu gleichen Teilen an William Kaelin, Sir Peter Radcliffe und Greg Semenza geht für deren Entdeckung, wie Zellen die Verfügbarkeit von Sauerstoff erkennen und sich daran anpassen. Es ist schon fast Tradition, dass dieser Preis geteilt wird und eigentlich sind so gut wie immer auch Amerikaner dabei. Diesmal gleich 2, Kaelin und Semenza. Dazu der Brite Radcliffe. Die 3 würden für sehr grundlegende Entdeckungen molekularer Mechanismen ausgezeichnet, heißt es in der Begründung des Komitees. Randall Johnson, Karolinska-Wissenschaftler, versuchte dann die Sache so zu erklären, dass eben nicht nur Fachmediziner verstehen, worum es dabei geht. Aufgrund dieser grundlegenden Erkenntnisse verstehen wir viel besser, wie sich der Körper bei Veränderungen anpasst. Die Anwendung dieses Wissens hat bereits die Medizin verändert. Dank der 3 Preisträger ist es klarer geworden, wie diese Anpassungsmechanismen Leben möglich machen. Und das könnte zu neuen Behandlungsmethoden von Blutarmut führen, aber auch von verschiedenen Krebsarten. Um Krebs ging es auch im vergangenen Jahr, als sich 2 Wissenschaftler aus den USA und aus Japan den Preis teilten. Die beiden hatten sich in ihrer Forschung mit Proteinen beschäftigt, die von Immun- und Krebszellen produziert werden und die körpereigene Hemmung, Krebszellen anzugreifen, ausschalten können. Damit ist die erste Entscheidung dieser Nobelwoche gefallen. Morgen wird hier in Stockholm der Preisträger für Physik bekannt gegeben, am Mittwoch für Chemie, Donnerstag für Literatur und Freitag für Frieden. Als letzter wird der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften am kommenden Montag verkündet. Die Preise selbst sind in diesem Jahr mit je 9 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet etwa 830.000 Euro. Sie werden traditionell am Todestag des Stifters Alfred Nobel am 10. Dezember in Stockholm und in Oslo feierlich verliehen.
Informationen von Carsten Schmiester und um 23:53 Uhr jetzt zur Presseschau. Philipp Hinken ist im Studio und blickt in die Kommentare der Zeitungen von morgen.
Die weltweiten Proteste der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion sind ein großes Thema in den Kommentarspalten von morgen. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau: Es wird keine Massenbewegung werden wie Fridays for Future, die allein in Deutschland bis zu 1 Million Leute auf die Straße bringt. Doch die Rebellen sind der notwendige Gegenpart zu den konservativen Politikern, die angesichts der erstarkten Klimabewegung zwar sagen, wir haben verstanden, die dann aber nur ein Klimapaketchen mit Placebo-Maßnahmen schnüren. Von einer Rebellion der leichten Art sprechen hingegen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Im Gegensatz zu den Demonstrationen von Fridays for Future suchen die Extinction Rebellion-Leute den vergleichsweise einfachen Weg. Sie laufen ein paar Meter vom Camp neben dem Kanzleramt zur Siegessäule oder zum Potsdamer Platz, setzen sich dort auf die Straße und blockieren den Verkehr. Gefährlich ist das kaum, denn die frühzeitig in Kenntnis gesetzte Polizei ist sofort zur Stelle und übernimmt die Umleitung von Autos und Bussen. Die Süddeutsche Zeitung mahnt, es droht der Absturz ins Banale, in den Aktionismus und die Beschwörung des Weltuntergangs gleich übermorgen, bis es keiner mehr hören kann. Und es droht der Absturz in die Gewalt, wenn überraschenderweise die Bundeskanzlerin dann doch nicht auf alle Forderungen der Rebellen eingeht, so wie es mit einem Teil der Antiglobalisierungsbewegung geschah. Und damit zum zweiten großen Thema in den Kommentaren von morgen. Der Truppenabzug der USA aus Nordsyrien und die jetzt drohende Militäroperation der Türkei gegen die kurdischen Milizen in der Region. Dazu schreibt der Kölner Stadtanzeiger, der US-Abzug ist falsch, weil er abrupt und unkoordiniert erfolgt. Die USA lassen der Türkei nun freie Hand im Norden Syriens. Sollte Präsident Erdogan wirklich die militärische Konfrontation suchen, wird die Türkei die Folgen zuerst spüren. Tote Soldaten, mehr Flüchtlinge und ein Wiederaufflammen des Kurdenkonflikts. Amerika zieht sich zurück, da ist es höchste Zeit für die EU und die Türkei, eine gemeinsame Strategie für den Nahen und Mittleren Osten zu suchen. Auch die Sächsische Zeitung aus Dresden sieht die Europäische Union gefordert. Jetzt rächt es sich, dass sich die EU mit dem Flüchtlingspakt abhängig vom Wohlwollen der Türkei gemacht hat. Wer neues Leid und Unrecht in Syrien stillschweigend duldet, macht sich mitschuldig. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ergänzt: Die größte Gefahr einer türkischen Invasion ist die Wiederkehr des Islamischen Staats. Die Kurden werden alle Kräfte zur Verteidigung zusammenziehen und so werden die Haftanstalten für Tausende von Kämpfern des IS sich selbst überlassen sein. Bitter ist, dass die Türkei gerade zu einem Zeitpunkt, an dem sich eine politische Lösung in Syrien abzuzeichnen beginnt, den Krieg von neuem aufleben lässt.
Die Zeitungen von morgen, schon gelesen von Philipp Hinken. Nach den Nachrichten beschäftigt sich die Sendung Fazit dann mit dem französischen Schriftsteller Marcel Proust, dessen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ja zu den wichtigsten Werken der Weltliteratur gehört. Und morgen sollen in Paris bisher unbekannte Novellen von Proust erscheinen, die, so heißt es jetzt, habe Proust damals nicht veröffentlichen wollen, weil sie ihm zu heikel erschienen. Klingt spannend, hören Sie uns also weiter zu, wenn Sie noch nicht zu müde sind. Und das war das Journal vor Mitternacht, heute mit Martin Zagatta im Studio. Eine gute Nacht.